Herzlich willkommen zu Verstehe Ayurveda, Verstehe Dich. Mein Name ist Ursula Feuerherd und du hörst den Podcast der Jade Flower Academy. Alles, was du hier im Podcast und in unseren Kursen erhältst, unterstützt dich dabei, dass Gesundheit wieder etwas wird, was du selbst in der Hand hast, was du täglich selbst prüfen kannst und wieder in Balance bringen. Ich spreche zu dir als jemand, die mit Ayurveda ganz viel Positives erfahren hat. Es hat so viel Schönes und Heilsames in mein Leben gebracht, dass ich diese Schule gründen wollte. Und heute unterrichtet da ein ausgewähltes Team an erfahrenen Ayurveda-Expertinnen und begleitet unsere Teilnehmerinnen. Viele Menschen finden zu uns, weil sie sich erschöpft fühlen, weil sie unter Verdauungsproblemen, Unverträglichkeiten oder Gewichtsproblemen leiden oder einen besseren Umgang für Stress, Gereiztheit oder Schlafprobleme suchen. Die richtige Ernährung ist ebenfalls ein großes Thema und manche sind einfach auf der Suche nach einem Wissen, mit dem sie mit natürlichen Methoden selbstwirksam sein können. Warum erzähle ich dir das alles? Erstmal, damit du weißt, mit wem du es hier zu tun hast und weil am 2. Jänner unser beliebtes 12-Wochen-Programm wieder startet. Komm in deine Kraft! Der Kurs ist ab Donnerstag, 28. November, wieder buchbar. Und wenn das spannend für dich klingt, dann solltest du dir das Datum merken, weil an den ersten beiden Tagen bis 29. November gibt es einen spannenden Frühbucherrabatt von 400 Euro. Alle Infos dazu findest du auf unserer Website unter jadeflower.academy/komm-in-deine-Kraft.
Man denkt ja, gut, ich gehe jetzt einfach zum Arzt und mache jetzt einen Bluttest und da sagst du mir dann hinterher, ja, die Werte sind gut oder die Werte sind schlecht, aber das ist dann auch nur eine Momentaufnahme. Ne? Und letztendlich geht es darum, dass man jeden Tag erkennen kann, wie gesund bin ich oder über einen Wochenverlauf, wenn man sich einfach immer wieder beobachtet oder morgens guckt, wie man sich fühlt. Und da gibt es so ein paar Indikatoren, die sind relativ easy.
Herzlich willkommen bei Folge 37 von Verstehe Ayurveda, Verstehe Dich. Mein Name ist Ursula Feuerherd und du hörst den Podcast der Jade Flower Academy. Heute spreche ich mit Daniela Wolf über das Thema 17 Faktoren der Gesundheit, Krankheit an ihrer Wurzel erkennen. Daniela ist Ernährungsberaterin und hält bereits seit 2010 Vorträge, Seminare und Kochworkshops für ayurvedisches Kochen. Außerdem unterrichtet sie angehende Ayurveda-Praktikerinnen zum Thema Ayurveda-Ernährung. Sie hat ihr Ayurveda-Wissen in 5 Jahren Auslandsaufenthalt in Indien und Sri Lanka direkt von ayurvedischen Ärzten mit den Original-Sanskrit-Texten gelernt. Im Interview sprechen wir darüber, wie du selbst erkennen kannst, was Gesundheit aus Ayurveda-Sicht bedeutet und wie sich erste leise Vorzeichen von Krankheit bemerkbar machen. Das Interview ist ein Mitschnitt von einem New Moon Talk, bei dem die Teilnehmer dann auch Fragen stellen durften, die wir dir auch zur Verfügung stellen. Ich wünsche dir viel Freude beim Hören.
Ja, herzlich willkommen, liebe Daniela. Total schön, dass du heute da bist.
Ja, danke Ursula für die Einladung.
Unser Thema heute ist im Einklang mit sich selbst sein, die ayurvedische Definition für Gesundheit. Vielleicht magst du uns einfach mal zu Beginn erzählen, was bedeutet überhaupt Gesundheit aus Ayurveda-Sicht?
Ja, es ist interessant. Ich erlebe es immer wieder bei den Kochkursen zum Thema Gesundheit. Jeder will wissen, ja, wie gesund bin ich denn? Und man denkt, ja, gut, ich gehe jetzt einfach zum Arzt und mache jetzt einen Bluttest und da sagt mir dann hinterher, ja, die Werte sind gut oder die Werte sind schlecht und da fehlt was und dort fehlt was anderes oder das eine ist zu hoch, das andere ist zu niedrig. Und es macht total Sinn, sowas einmal im Jahr zu machen vielleicht. Aber das ist dann auch nur eine Momentaufnahme. Ne? Und letztendlich geht es darum, dass man jeden Tag erkennen kann, wie gesund bin ich. Oder über einen Wochenverlauf, wenn man sich einfach immer wieder beobachtet oder morgens guckt, wie man sich fühlt. Und da gibt es so ein paar Indikatoren, die sind relativ easy. Also man kann sich damit relativ leicht selbst diagnostizieren. Und die wurden auch in den ayurvedischen Texten ein bisschen definiert, aber nicht wirklich so ganz prominent, also man muss ein bisschen versteckt suchen, wo man die findet. Und ich fand die aber ganz spannend, als ich die zum ersten Mal lernen durfte bei den in der ayurvedischen Klinik Und ja, und es gibt so 15 bis 17 Indikatoren, okay, die man relativ schnell, also man kann sich hier einfach so durchscannen. Jeder kennt es, dass man morgens vielleicht hinsitzt und kurz meditiert oder so einen Körperscan macht, wie fühle ich mich gerade und die Augen zu und wie fühle ich mich gerade. Und so kann man auch sich durchscannen auf diese Gesundheitsindikatoren hin. Und ein wichtiger, ganz wichtiger Aspekt ist, und einer der wichtigsten eigentlich überhaupt in der ayurvedischen Ernährungslehre ist, das, wie ist meine Verdauungskraft? Also wie ist mein Appetit? Wie ist mein Hunger? Wie ist meine Verdauungskraft? Wir nennen das Agni in Sanskrit. Und kann ich von mir sagen, dass ich meistens, und das ist, muss ja nicht immer perfekt sein, aber habe ich meistens einen gesunden und ausgewogenen Appetit oder einen Hunger ohne diese Heißhungerattacken oder Gelüste? Ne? Mhm. Also das ist ein ganz, ganz spannender Faktor, und wenn man sagen kann, okay, ja, meistens habe ich das eigentlich, das passt bei mir, und da das Gegenteil wäre einfach wenig Appetit oder wenig Hunger, ne? Mhm. Der zweite Punkt, wie ist meine Verdauung? Habe ich eine regelmäßige Verdauung? Kann ich idealerweise morgens beim Aufwachen schon auf die Toilette gehen? Habe ich da einen Stuhlgang und damit im Prinzip das Essen vom Vortag eliminiert werden kann? Das wäre ideal. Das ist nicht immer so. Manche brauchen Kaffee, manche brauchen ein Glas Wasser.
Kaffee als Mittel der Wahl dann zum Stuhlgang, was sagst du dazu?
Danke für die Frage. Idealerweise würde ich sagen, es sollte funktionieren ohne Kaffee. Ja, also ein sehr gutes Zeichen ist, wenn es auch ohne Kaffee funktioniert. Wenn es nur mit Kaffee funktioniert, dann ist da auf jeden Fall ein Thema, wo man sagen würde, oh, das schaut man sich jetzt mal an, und wie kriegt man das hin, dass es auch ohne Kaffee funktioniert und dass der Kaffee dann, wenn man ihn überhaupt trinken mag, dann einfach ein Genuss, wirklich nur noch ein Genuss ist, ne? Und nicht irgendeine Funktion erfüllen muss.
Okay.
Aber eine gute Verdauung, keine Blähungen zu haben, kein Aufstoßen, keine Verstopfung, all diese Faktoren, die wir jetzt oft erleben bei Verdauungsstörungen. Also wenn das nicht vorhanden ist, oder wenn man da keine Probleme hat, dann ist das auch ein sehr, sehr gutes Zeichen für eine ausgewogene Gesundheit. Ne? Mhm. Das dritte wäre, beziehungsweise 3, 4 und 5, ist, dass man einfach eine gute Ausscheidung, eine gute normale Ausscheidung hat von Stuhl, Harn und Schweiß. Mhm. Da muss man jetzt nicht näher drauf eingehen, weil das meistens funktioniert. Dann 6 bis 10, das ist, da geht's um die 5 Sinne. Also, wie sind meine Augen, wie sind meine Ohren, wie gut kann ich riechen, wie gut kann ich schmecken. Und da geht's einfach darum, dass man dem Alter entsprechende gute Sinnesorgane hat. Und es ist völlig okay. Also man ist total gesund, wenn man irgendwann mal eine Brille braucht im Laufe seines Lebens, oder wenn man 80 ist und ein Hörgerät braucht, da ist es kein Zeichen von schlechter Gesundheit, sondern es geht immer darum, dass es altersangepasst ist. Ne? Mhm. Dann der 11. Punkt, da geht's um den Geist. Also bin ich ausgeglichen? Ist mein Geist ausgeglichen? Bin ich zufrieden? Bin ich zentriert? Kann ich gut fokussieren? Bin ich wach? Bin ich? Wie sind meine Emotionen ausgeglichen? Also all diese Punkte sind immer auch ein Zeichen von guter Gesundheit. Also wenn ich geistig gut drauf bin, ist ein sehr gutes Zeichen von allgemein guter Gesundheit. Und das Gegenteil wäre jetzt da einfach müde und schlapp und bin eher so ein bisschen niedergeschlagen oder depressiv und habe Mühe, meine Pflichten zu erledigen über den Tag oder auch meine Wünsche zu verwirklichen. Ne? Das wäre so das Gegenteil. Ne? Dann der 12. Punkt ist, wie ist mein Energielevel? Also habe ich ein gutes Energielevel, habe ich ein starkes Immunsystem, habe ich auch eine gute Kraft, also eine körperliche Kraft oder die körperliche Möglichkeit, mich gut zu bewegen, also Arme, Beine, all diese Faktoren, ist das halbwegs okay? Also das muss auch nicht immer perfekt sein, es ist von Tag zu Tag unterschiedlich, und wenn ich Tag auf den Berg raufgelaufen bin, ist am nächsten Tag das vielleicht ein bisschen mit Muskelkater oder weniger beweglich, oder nach Sport ist man vielleicht tun mal die Gelenke ein bisschen weh, aber das ist nicht das Thema. Also das ist tatsächlich, das ist alles noch im Rahmen von guter Gesundheit.
Mhm.
Oder bin ich auch schmerzfrei, ne? Also das Gegenteil wäre eben, ich habe Schmerzen oder ich bin krankheitsanfällig, ich habe, mein Immunsystem ist schwach, ich schnapp jeden Virus auf, alles, was so herum, um mich herum feucht und fleucht, haut mich gleich weg, ne? Wir kennen das im Prinzip, dass Menschen in der Großstadt, in der U-Bahn, rundherum wird gehustet, aber das macht denen gar nichts, ne? Und ein anderer, der wird angehustet und ist sofort auch mit krank, ne? Also das ist damit gemeint.
Das Energielevel, wie soll das ausschauen, Tagesverlauf?
Im Tagesverlauf? Also im Prinzip sollte das Energielevel, ist ja morgens, geht es relativ schnell hoch, ist dann relativ konstant, braucht es, also um die Energie hochzuhalten, braucht es ein Mittagessen, damit, das ist wie wenn man Benzin ins Auto schüttet, dass die zweite Hälfte der Strecke auch noch geht. Und dann so gegen Nachmittag geht die Energie normalerweise runter, weil einfach der Rhythmus des Tages oder die Chronobiologie, der Rhythmus des Tages, das einfach hormonell so steuert, dass man dann langsamer wird und dass man dann irgendwann müde wird und dass dann die Energie weniger wird. Und das ist relativ normal. Also dass man praktisch so wie bis 10 Uhr am Abend wie ein Duracell-Männchen oder Frau. Mädchen. Fräuleinchen. Ich meine, es kommt eh selten vor, aber das ist es nicht. Das schaffen wir vermutlich nicht. Also klar, wenn wir ganz jung sind schon.
Okay.
Ich habe gerade eine Freundin besucht, deren Tochter, die ist so ein Duracell-Männchen, die ist einfach voller Energie, aber das ist natürlich in dem Alter auch nicht so schwierig.
Ja, ja.
Aber einfach so dieses Energielevel, ein ausreichendes Energielevel, dass wir uns nicht schlapp fühlen. Und das ist da für jeden was anderes, aber dass wir das Gefühl haben, ja, ich habe Energie, heute ein bisschen mehr, gestern mal so ein bisschen weniger, also innerhalb von einer Schwankungsbreite. Ne? Das Gegenteil von Energie oder mangelnder Energie ist einfach diese wahnsinnige Müdigkeit und Erschöpfung, wo man nachmittags schon das Gefühl hat, man muss sich hinlegen und schlafen, oder man die Augen fallen zu, oder man braucht einen Kaffee, um wach zu bleiben. Ne? Das wäre das im Prinzip das Gegenteil, wenn die Energie einfach komplett abfällt, zu früh am Tag abfällt. Ne?
Ja.
Dann Punkt 13, und da das ist für uns Frauen ja auch so ein Thema, eine schöne Gesichtsfarbe, eine gute Haut, ein gesundes Strahlen, ja. Und da geht es auch viel um innere Schönheit. Es geht gar nicht nur um äußere Schönheit, aber man sieht, wenn jemand eine gute Gesichtsfarbe hat, dass das immer auch so eine Art Ausstrahlung mit sich bringt, ne? Und da muss man nicht Model sein dazu. Also ich war mal in diesem Modebusiness, und wenn man die Models sieht, bevor die in die Maske gehen, Halleluja, man erkennt die hinterher nicht mehr. Ne? Das dauert dann 2 Stunden, bis die strahlend ausschauen. Ne? Wir vergessen das oft, die Werbung macht uns das auch so glauben, dass die immer strahlend ausschauen. Aber es ist tatsächlich wird da tatsächlich sehr viel Arbeit investiert. Ne? Und so dieses gesunde Strahlen, also rote Bäckchen haben und das jetzt nicht von einem Glühwein oder so, das ist damit gemeint. Ne? Also so einfach eine gute Gesichtsfarbe und gesunde Haut. Dann ein Punkt, der sehr spannend ist und der sich die letzten, ich würde mal sagen, 8 bis 10 Jahre sehr, sehr verschlechtert hat bei vielen, ist das Einschlafen. Also dass man einfach, wenn man ins Bett geht, dass man gut einschläft und dass man auch eine ausreichende Menge an Schlaf kriegt. Also dass man mindestens, ich sag mal, 7 bis 9 Stunden, je nachdem, das ist dann ein bisschen typabhängig, ist auch ein bisschen davon abhängig, was für eine Arbeit man verrichtet und es gibt definitiv Menschen, denen reichen 6 Stunden oder 6,5 und die sind trotzdem topfit. Mhm. Aber dass man tatsächlich nicht ins Bett liegt und nicht einschlafen kann und es Tage und Nächte und Nächte und Nächte lang hintereinander, ne? Mhm. Also das ist ein wichtiger Faktor. Dann damit zusammenhängend, der nächste Faktor ist, wache ich morgens auf und bin frisch, fühle mich frisch und ausgeschlafen und ausgeruht. Ne? Mhm. Oder fahre ich morgens auf und fühle mich so schwer, dass ich kaum aus dem Bett komme. Mhm. Also das ist so auch ein relativ wichtiger Faktor. Dann ein Faktor, der ganz spannend ist, den man im Yoga und Ayurveda relativ schnell kennenlernt, aber der sonst für viele Menschen völlig unbekannt ist. Wie sieht meine Zunge aus am Morgen? Ja, ist die belegt? Hat die einen Belag oder ist die einfach schön rosarot? Und dann kann man auch aufgrund der Farbe des Belages einiges schon rausfinden. Aber also wenn man morgens eine relativ, also es wird nie funktionieren, dass die komplett ohne Belag ist. Da müssen wir nicht hin an die 100%, aber wenn da jeden Morgen so ein ganz dicker Belag drauf ist und der ist entweder dick weiß oder wird sogar Richtung bräunlich schwarz, dann ist tatsächlich irgendwo ein Störfaktor im System. Mhm. Meistens ist es die Verdauungskraft. Ne? Mhm. Und der letzte Punkt, fühle ich mich leicht. Also, und das ist völlig unabhängig vom Körpergewicht. Das ist einfach so dieses Gefühl, ich fühle mich leicht. Mhm. Ich stehe da, ich sitze da, ich stehe im Leben, ich bin unterwegs und ich fühle mich leicht oder als Gegenteil, ich fühle mich sehr schwer.
Ja. Das wäre geistig und körperlich zu verstehen, der Punkt?
Ja, bei geistig wäre es oder mental wäre es, kommt es eigentlich zu dem anderen Punkt, den ich schon gesagt habe, zu dem, wie habe ich diesen Peace of Mind, also habe ich, das war der Punkt 11, habe ich einen harmonischen Geist und ein harmonischer, ausgeglichener Geist hat auch ein Gefühl von Leichtigkeit, definitiv. Mhm, mh. Also das ist auch Enthusiasmus oder Lebensfreude, ne? Und es fühlt sich dann automatisch leicht an.
Mhm. Ja. Also das waren jetzt 17 Faktoren.
Es waren 17, genau.
Die jeder für sich täglich prüfen kann, genau. Und zu checken, wo steht er in meiner eigenen Gesundheit.
Genau, und keine Angst, es wird niemals 17 Mal ein grünes Häkchen sein, nie. Mhm. Das ist auch nicht schlimm. Mhm. Aber wenn es nur 3 oder 4 Häkchen sind, des Öfteren, dann ist tatsächlich was zu tun.
Okay. Wir waren jetzt erst so kurz bei der Energie im Tagesverlauf.
Ja.
Kannst du noch ein bisschen erzählen über die Chronobiologie, also so den Rhythmus, den wir da mitleben können, den uns die Natur vorgibt?
Ja, das ist interessant. Die Chronobiologie, die wurde lange erforscht, über, ich glaube, seit den 70er Jahren. Und es gab 2017 einen Nobelpreis der Medizin für diese Forschungen. Und es war für uns Ayurvedis natürlich ein Traum. Mhm. Weil im Ayurveda ist ja dieser Tagesrhythmus sehr schön beschrieben, also wann vor allem zum Thema Ernährung, also wann macht man die Mahlzeiten und wann macht man bestimmte andere Dinge auf Ernährung bezogen ist es so, dass man idealerweise ein kleines Frühstück macht, ein ausgiebigeres Mittagessen und ein kleines leichtes Abendessen. Und wir haben jetzt die letzten Wochen immer wieder Handwerker uns im Seminarhaus gehabt und es ist faszinierend. Mhm. Die gehen um zwischen 12:30 gehen die, schließen alles ab und kommen eine Stunde oder anderthalb Stunden später wieder zurück und die machen richtig Mittagspause und zwar eine lange Mittagspause. Also eine bis anderthalb Stunden gehen die zum Essen. Mhm. Und das ist für die überhaupt keine Frage, dass die da durcharbeiten würden oder dass die sagen würden, nee, wir machen jetzt erstmal fertig und gehen dann. und gehen vielleicht früher heim. Nee, die tatsächlich gehen die mit diesem Rhythmus der Natur, der ja eigentlich besagt, dass die Verdauungskraft mittags am stärksten ist. Also mittags, wenn die Sonne am Höchststand ist, dann ist unser inneres Verdauungsfeuer am stärksten, unsere Verdauungskraft. Und da kann der Körper sehr viel und sehr gut verdauen und auch schwereres verdauen. Und da kann er auch mal einen Salat gut verdauen oder einfach eine größere Mahlzeit. Und so letztendlich war das die letzten, ich würde mal sagen, bis vor 20, 25, 30 Jahren war das noch normal, dass man Mittagessen gehabt hat.
Mhm.
Und natürlich für Menschen, die körperlich arbeiten, geht's gar nicht anders. Also die brauchen mittags eine ordentliche Mahlzeit, sonst würden die den Nachmittag nicht durchstehen.
Ja.
Kraftmäßig, ne?
Mhm.
Und dann war es früher natürlich so, dass man hat ein leichtes Abendessen gemacht, weil die Verdauungskraft ist morgens also bis 10 und abends zwischen 6 und 10 einfach deutlich geringer als mittags. Ne?
Mhm.
Und wenn man da jetzt abends sehr viel auf dieses schwache Verdauungsfeuer gibt, also sehr viel Mahlzeit und sehr spät, kann das, auch wenn es super perfekt gekocht ist und super ayurvedisch ist, das kann nicht mehr 100% verdaut werden. Das heißt, es bleibt irgendwas im System hängen, was das System belastet.
Mhm.
Und das ist dann das, was beim Aufstehen fühlt man sich schwer,
ja,
zum Beispiel, mhm, weil das einfach nicht mehr verdaut werden kann. Mhm. Und wir haben leider eben das so ein bisschen umgedreht und da und gesagt, nee, Mittagessen, da machen wir nur ein kleines Sandwich oder einen Salat vom Computer oder trinken nur einen Kaffee. Ich habe öfters Klienten, für die ist Kaffee ein Mittagessen.
Okay.
Und oder irgendwas Kleines, mhm, aber die dann am Nachmittag dieses Loch kriegen. Also der Körper braucht einfach für die zweite Tageshälfte Nahrung. Und Nahrung ist ja für Energiegewinnung, ne? Und der Körper braucht es am Nachmittag. Und wenn wir da das absolut kippen oder zu wenig oder was Falsches nehmen oder zu leicht,
mhm,
führt es irgendwann zu einem Müdigkeitsflash am Nachmittag. Und dann kommt jemand vorbei und bringt ein Stück Kuchen. Man kann nicht widerstehen.
Das soll vorkommen.
Genau.
Aber was ist, wenn manche sagen, ey, ich verzichte aber aufs Mittagessen, ich bin danach einfach so müde, kann nicht mehr arbeiten?
Ja, das ist tatsächlich in unserer Kultur früher oder in allen Kulturen, nicht nur in unserer, und in den meisten Kulturen ist es noch so, vor allem in den asiatischen. Man geht nicht direkt nach dem Essen wieder an die Arbeit. Ne?
Mhm.
Also der Handwerker isst nicht anderthalb Stunden, sondern der isst eine Stunde, macht dann noch, weiß nicht, trinkt noch einen Kaffee oder geht, macht einen kleinen Spaziergang um den Block, was auch immer, und fängt dann erst wieder an. Ne?
Mhm.
Und also diese Idee, dass man was zum Mittag isst und dann gleich wieder am Computer und voll fit ist, das funktioniert nicht.
Okay.
Mhm. Dazu ist unser ganzes Hormonsystem und alles, was im Körper passiert, also auch die Verdauungsenzyme, das braucht am Anfang ein bisschen Energie. Und diese Energie, die fehlt beim Nachdenken. Also letztendlich ist es ganz gut, wenn man, was immer man isst zum Mittag, dass man da nochmal eine kleine Pause, dass diese Erstverdauung, also dieses Anverdauen des Mittagessens, dass das möglich ist, weil die Kraft ist tatsächlich, die Energie ist tatsächlich erst beim Magen drin.
Mhm,
und das ist diese Idee, dass wir sofort danach wieder fit und leicht sein müssten und sofort weiterarbeiten können und fokussiert sein können, das geht von der Natur her nicht. Das ist so ein Wunschdenken und ich verstehe das sehr gut, dieses Wunschdenken. Ich verstehe das total, aber es funktioniert nicht.
Es sind also so Kleinigkeiten, die wir vielleicht verlernt haben.
Ja.
Was gibt's denn da noch so über die Chronobiologie, die wir nicht wissen oder nicht mehr wissen?
Ja, das zum Beispiel die TCM, also die traditionelle chinesische Medizin, die sagen ja, man soll frühstücken wie ein Kaiser und Mittagessen wie ein König und Abendessen wie ein Bettler. Ne? Und wir haben im Ayurveda eher das Bettler-Kaiser-Bettler-Thema. Ja, also kleines Frühstück, großes Mittagessen, kleines, leichtes Abendessen. Mhm. Und das ist auch, was wir verlernt haben. Also wir glauben, dass wir, wenn wir abends sehr spät und sehr viel essen, oder unsere Hauptmahlzeit machen, weil wir dann entspannt sind und weil wir die Zeit haben und weil die ganze Familie da ist. Das ist alles, sind alles Gründe, die sind super verständlich und total nachvollziehbar. Nur diese Verdauungskraft ist nicht da und das weiß man nicht mehr. Also das ist, wir lernen das nicht, dass abends, das späte Abendessen, manche fühlen, dass sie sich schwer fühlen, manche schlafen nicht ein, weil sie zu spät und zu schwer gegessen haben. Dann ist erstmal im Magen erstmal ein großes Gerumpel und man schläft einfach gar nicht ein. Aber dass dieses Wissen um diese Chronobiologie würde sofort jedem verständlich machen, aha, deswegen schlafe ich schlecht ein oder deswegen fühle ich mich am nächsten Tag schwer, weil da ist viel zu viel Essen reingekommen und es kann der Körper in der Nacht gar nicht alles wegverdauen. Mhm. Das ist tatsächlich, ich glaube nicht, dass man das unseren Vorfahren gelernt oder gelehrt hat. Das hat man einfach so gemacht. Das war irgendwie so intuitiv.
Ja. Yeah.
Und überhaupt das spät in den Abend hinein arbeiten war natürlich auch ein Thema früher. Ne? Also chronobiologisch hat man so seine hauptgeistige Arbeit, da hat man vormittags gemacht. Nachmittags war da ist das System sehr, sehr kreativ. Also so am Nachmittag ist das Gehirn sehr aktiv, da kann man voll brainstormen, ist man kreativ, da kann man Gedichte schreiben und Lieder singen und was auch immer, also da die Gedanken sind frei, ne? Mhm. Und am Abend war immer so das Thema, ja, ist man mit der Familie unabhängig vom Essen, da ganz früher hat man sich ans Lagerfeuer gesetzt und hat sich Geschichten erzählt. Das ist heute jetzt immer so. Gut, es ist demnächst Sonnenwende, da gibt's auch Lagerfeuer, aber das war so ein bisschen die Idee. Ne? Mhm. Und das haben wir leider nicht mehr so, dieses Wissen oder dieses ganz natürlich im Rhythmus mit der Natur leben. Mhm. Was halt spannend ist, wenn man in diesem Rhythmus mit der Natur lebt, ist man komplett im Flow. Mhm. Das Leben wird so viel leichter, die Verdauung wird leichter, man ist mental ausgeglichener. Es ist zwar ein bisschen gegen den Mainstream-Strom im Moment oder gefühlt, aber tatsächlich wird man so belohnt mit Gesundheit, das ist unglaublich. Mhm. Und dass man das jeden Tag macht, das muss nicht sein. Es reicht, wenn man die meiste oder die mehrere Zeit in diesem Flow ist, und dann gibt's natürlich auch Tage oder das Wochenende und jetzt sowieso im Sommer, ja, dann bleibt man länger auf und dann hat man abends nochmal eine Grillparty oder man genießt die lauen Sommernächte, alles okay, alles in der Bandbreite drin.
Ja.
Aber je mehr man und je öfter man im Rhythmus mit der Natur ist, umso gesünder ist man. Man kann es nicht verhindern.
Mhm. gesund und ungesund, was das Essen angeht. Jetzt haben wir ja über das Essen gesprochen. Ja. Vielleicht jetzt mal drauf schauen, was wir essen. Was ist überhaupt gesundes und ungesundes Essen? Das ist ja ein Riesenthema, wird auch sehr kontrovers angeschaut. Ja. Es gibt so viele Trends heute. Wie sieht das in Ayurveda?
Ja, wegen der Trends bin ich vielleicht auch zum Ayurveda gekommen, weil ich auch dachte, ich müsste jeden Trend ausprobieren und im Laufe der wirklich fast 20 Jahre oder über 20 Jahre, die ich das jetzt mache, habe ich so viele Trends kommen und gehen sehen. zum Glück auch gehen sehen, weil manche waren echt Wahnsinn. Atkins-Diät oder solche Geschichten. Letztendlich hat sich alles bewährt, was auf altem traditionellen Wissen beruht, und zwar nicht nur aus Asien, also nicht nur Ayurveda oder TCM, sondern auch natürlich auch das Ernährungswissen, was bei uns in Europa immer da war, über Hildegard von Bingen und über die Klöster zum Beispiel. Also alle Klöster haben ja sehr saisonal und sehr mit der Natur, die waren sehr naturverbunden und sind sehr mit dem Rhythmus der Natur auch gegangen. Und Also letztendlich geht es darum, das fand ich eigentlich so einen ganz schönen Satz bei meinem ersten Ayurveda-Lehrer, der gesagt hat, eigentlich sollte man alles essen können, was die Natur als Nahrung zur Verfügung stellt, außer natürlich die giftigen Sachen, und es sind nicht viele, und das, was man wirklich nicht verträgt. Das ist tatsächlich individuell. Es gibt Menschen, die vertragen bestimmte Dinge nicht.
Mhm.
Ich habe eine Freundin, die verträgt keine Avocados, kriegt sofort Ausschläge, ne?
Okay.
Oder eine andere keine Zucchini, oder jemand verträgt kein Knoblauch, das ist alles okay, da ist nichts falsch. Es gibt einfach solche individuellen Geschichten.
Mhm.
Aber dass man im Prinzip so eine Vielstofflichkeit, also dass man sich sehr breit aufstellt, also dass man gesundes Essen ist sehr, sehr breit gestreut, also man nimmt alle Nahrungsmittelgruppen, also man Getreide, man nimmt Hülsenfrüchte, man nimmt Gemüse, man nimmt ein bisschen Obst, Kräuter, verwendet gute Öle, Nüsse, Samen sollten mit inkludiert sein. Und das muss jetzt bitte nicht in alles in einer Mahlzeit sein, sondern das reicht, wenn man das über den Tag verteilt. Ne? Aber diese Trenddiäten, die sind ja sehr eliminierend. Also Low Carb, No Carb, High Fat, Low Fat. Da gibt's so viel. Oder diese Lektin-Diäten, da darfst du so viel nicht essen. Oder wenn eine ganze Gruppe rausgeschmissen wird, wie Getreide zum Beispiel, also bei Low Carb oder No Carb. Mhm. Es gibt Nährstoffe im Getreide, die kann man nicht ersetzen durch Hülsenfrüchte oder Gemüse. Es geht gar nicht.
Yeah.
Und dann kommt man automatisch in eine Mangelernährung.
Mhm.
Und letztendlich geht es darum, eine gesunde Ernährung heißt eine Vielstofflichkeit oder eine Vielfalt, auch in den Geschmacksrichtungen. Und also mit der Vielstofflichkeit in Verbindung letztendlich auch eine hohe Qualität an Zutaten. Und idealerweise kocht man sich die Dinge selber, also oder man kauft selber ein, kocht sich selber und macht sich bitte einfache Gerichte, also gar nichts super Kompliziertes. Und verzehrt die frisch gekochten Sachen auch direkt. Also und macht da keinen Meal Prep, kocht es am Sonntag und isst es dann am Donnerstag oder so. Ne? Das ist gesunde Ernährung, ne? Dass man einfach bei gesunder Ernährung geht fast nur, wenn man selber in die Küche geht und ein paar Teller schmutzig macht, ein paar Töpfe. Und das kann auch ein Restaurant meistens nicht bieten, was schade ist. Viele würden es gern probieren, aber da ist Kostendruck und das ist auch die Ausbildung der Köche, die einfach viele Dinge nicht lernen oder nicht wissen können. Ne?
Was fehlt da im Restaurant, auch wenn es frisch
ist? Also das Hauptproblem in Restaurants ist tatsächlich die Qualität der Grundzutaten, weil da einfach, es muss sehr günstig eingekauft werden. Nicht deren Schuld, aber das Menü darf halt so und so viel kosten. Ne? Und dann ist also wenn ein wirklich sehr gutes Abendessen oder Mittagessen in einem guten Bio-Restaurant muss man mit 50 Euro kalkulieren und da gehen nicht mehr viel mit. Ne? Also das ist einfach schwierig.
Mhm.
Und oder dass es eben zur Jahreszeit passt. Also ich war jetzt in einem Restaurant, da gab es Süßkartoffeln im Juli oder im Juni. Das ist einfach nicht mehr saisonal, das ist einfach zu alt, zu abgelagert. Oder dass im Restaurant, was auch oft passiert oder was uns auch selber oft passiert, dass wir die Geschmacksrichtung bitter und herb vergessen. Mhm. Weil die sind ja nicht so angenehm, aber das sind so wichtige pflanzliche Stoffe. Das ist eigentlich die wichtigsten pflanzlichen Schutzschilder sind bitter und herb.
Mhm.
Und die kriegen wir meistens nicht im Restaurant. Da wird sehr viel mit süßen Gemüsesorten gearbeitet und weil es dann besser schmeckt.
Ja.
Und der Gast happy ist.
Mhm.
Okay. Und dabei ist, wenn man ein bisschen bitter und herb noch mit inkludieren kann, dann ist es einfach, zu Hause schafft man das immer. Also grüne Blattgemüse und solche Dinge. Genau. Und das fehlt oft beim Auswärtsessen. Ne?
Okay, also wieder der Hinweis auf deine Kochbücher zur Inspiration. Ja. Doch wieder daheim.
Ja. Frisch gekocht.
Genau. Ich wollte auch noch hinweisen, die Daniela hat schon 2 Podcast-Interviews, haben wir schon gemeinsam gemacht. Die gibt's auf unserer Webseite. Da erzählt sie auch über die Ernährung der 100-Jährigen. Da geht sie nochmal in die Tiefe dann, was das Essen, wie das beschaffen sein kann und was es ausmacht, damit es uns gesund hält.
Nun geht's weiter mit den Fragen der Teilnehmer.
Bitter kommt in meiner Ernährung zu kurz. Welche Lebensmittel decken herb ab?
Bitter und herb sind in erster Linie alle möglichen Hülsenfrüchte gehört dazu, aber alles, was grün ist, ja, also Blattgemüse oder Wildkräuter, auch relativ.
Ja, was wäre das?
Wildkräuter, also was man so von der Wiese sammelt für Salat, zum Beispiel Wiesenbärenklau oder Schafgarbe oder Waldmeister. Mhm. All diese Dinge, die Natur ist ja voll in der Regel, ne? Aber ansonsten der Blattspinat und der Mangold. Jetzt gibt's die roten Rüben, sind im Moment, kommt die erste Saisonware, und da gibt's Blätter, die man oft wegwirft.
Ah, die Blätter.
Mhm. Und die Blätter sind, die haben aber wesentlich mehr Nährstoffe als die rote Beete Knollen. Das weiß kein Mensch. Mhm. Man kann auch bei den Radieschen, wenn sie sehr frisch sind, das Grün verwenden. Man kann, wenn man Karottengrün kriegt, kann man das mitverwenden. Kurkuma hat auch bitter und herb als Geschmacksrichtung drin, und deswegen ist es auch so beliebt zum Detoxen. Also es gibt natürlich schon eine größere Liste, die ich jetzt nicht komplett durchgehen kann, aber so vom Gefühl her, oder auch herb zusammenziehen, Spargel oder Mostbirnen, also das kennt man, glaube ich, so Mostbirnen, das sind die, wenn man reinbeißt, dann zieht es einem so alles zusammen im Mund. Mhm. Oder bestimmte Bananensorten, die so, also wenn man dieses Gefühl hat, oder das Gefühl von bitter, Chicorée Radicchio, das ist jetzt was, Radicchio ist jetzt was demnächst kommt, ne? Dass man das einfach mit integriert, dass man das, also man muss das nicht als Hauptmahlzeit nehmen, sondern einfach immer nur dazu addieren. Also es wird so gern vergessen, und Radicchio hat noch zusätzlich dieses, wenn man Eat the Rainbow, das kennen viele, Eat the Rainbow, also ist alle Farben, gelb und orange und grün und eben lila. Und beim Radicchio hat man halt diese tolle lila Farbe, oder auch, es gibt auch lilafarbenen Chicorée oder Auberginen. Also das sind so, das deckt in etwa so dieses Bitter und Herb ab. Aber definitiv Hülsenfrüchte. Also die Hülsenfrüchte sind sehr spannend.
Vielleicht nur kurz als Inspiration. Was macht denn das Bitter mit uns? Warum brauchen wir das?
Bitter ist reinigend. Und das Bitter sind eben genau diese pflanzlichen Schutzstoffe. Da sind viele Antioxidantien drin. Da sind Polyphenole drin. Und Polyphenole können wir nicht selber herstellen. Das ist da, die müssen wir tatsächlich über die Nahrung aufnehmen. Und früher war das überhaupt kein Thema, dass man die zusätzlich braucht, weil das immer in der Nahrung drin war. Und jetzt braucht man Polyphenole in Kapselform, weil es nicht mehr in der Nahrung drin ist. Und das ist so schade, ne? Also das ist besser, ich esse die. Es ist auch günstiger, wenn ich es esse, als dass ich Nahrungsergänzungsmittel kaufe.
Okay.
Und ja, also es rundet im Prinzip, also wenn ich alle Geschmacksrichtungen nehme, inklusive Bitter und Herb, dann habe ich zum einen keine Gelüste, also es fehlen mir die Gelüste, und es rundet einfach die Nahrung ab, also die Kombination der Speisen, wenn ich alle 6 Geschmacksrichtungen inkludiert habe, fühle ich mich zufriedener und besser genährt. Und es gibt in den Bioläden seit einiger Zeit, das heißt, das ist so ein Spray, glaube ich, das heißt, bitter ist das neue Süß.
Ja. Yeah.
Also wenn man Süßgelüste hat, ist bitter ein super Antidot. Also das heißt, wenn ich dann was Bitteres esse, dann geht das Süßgelüst weg. Nicht so schlecht, ne? Mm. Und natürlich bitter und herb, es ist immer entgiftend. Und wir haben immer was zu entgiften. Es ist ja, keiner von uns ist ja perfekt. Und jetzt ist Eiscremezeit. Halleluja. Also dann besser hinterher vielleicht irgendwas dazu, also nicht zum Eis, aber in der nächsten Mahlzeit vielleicht irgendwas essen, was dann wieder so ein bisschen gegenwirkt, ne? Also nicht sagen, ja, ich darf jetzt nie mehr Eis essen, weil Verbote ist nie eine gute Idee, auch für den Geist.
Ja.
Aber dann einfach sagen, okay, ich habe jetzt irgendeinen Kuchen gegessen und ich war auf einem Geburtstag und das war zu viel süß, ja, dann esse ich halt am nächsten Tag Spinat.
Aha.
Oder irgendwas, ne? Also es geht immer darum, diese Balance zu finden und diesen Ausgleich.
Mhm. Da haben wir noch eine Frage zum Thema Geschmack von der Johanna, danke.
Ja.
Was ist deine Meinung zum Geschmacksrat, also die richtige Reihenfolge einzuhalten? Süß, sauer, salzig, scharf, bitter, herb, also das Dessert zuerst?
Das mit süß war nicht das Dessert gemeint. Das ist nur im deutschsprachigen Raum, das Dessert am Anfang. Das habe ich noch international noch nie erlebt. Also in der internationalen Ayurveda-Welt. Was gemeint war mit süß, ist süße Nahrung, süße Gemüse, Reis, Milch, all das sind süße, im ayurvedischen Kontext süße Nahrungsmittel und die süße Geschmacksrichtung ist sowieso die am stärksten vertretene.
Mhm.
Aber Dessert ist sowieso kein ayurvedisches Konzept, auch danach nicht, aber auf gar keinen Fall davor. Mhm. Also es ist nicht gemeint, dass man mit Süßen, mit einem Dessert beginnt, weil wenn ich was Süßes mit einem Dessert beginne, wird sofort, weil es oft schwer ist und viel Zucker hat, wird sofort das Verdauungsfeuer geschwächt durch die Schwere. Ne? Und dann kann ich alles, was dann kommt, viel schlechter verdauen.
Ah, ja.
Und aber ich weiß, wie solche Dinge entstehen und ich weiß auch, dass in Indien ist zum Beispiel auf einer Hochzeit tatsächlich, da fängt man mit einer Süßspeise an.
Ah ja, okay.
Eventuell, weil dann die Gäste nicht mehr so viel danach essen, ich weiß es nicht. Aber es ist tatsächlich bei einer Hochzeit, ne? Da ist es eine Tradition, da fängt man tatsächlich an meistens mit diesen süßen, zuckersüßen, Sirup eingelegten Teigbällchen.
Mhm. Jetzt haben wir
also, es ganz viele fällt mir der Name gerade nicht ein. Okay.
Nächste Woche.
Ansonsten nochmal zum Geschmacksrat. Ansonsten ist es tatsächlich gut, so diese Geschmäcker nacheinander zu essen. Kann man machen, ist aber wahrscheinlich, wenn man einen Teller vor sich hat, eher schwierig zu sagen, was ist jetzt süß und was schmeckt anders oder was schmeckt salzig. Oft ist salzig eh überall drin. Also, aber verdaut wird tatsächlich auch in der Reihenfolge. Ist schon okay. Aber man muss nicht mit einem Dessert anfangen.
Okay. Was ist, wenn man morgens nicht frühstückt und erst zum Mittag isst? Also dieses Intervallfasten 16-8, das macht die Melanie zum Beispiel. Was sagst du dazu?
Also Ayurveda macht ja 16-8 eher, indem man früh zu Abend isst, also zwischen 5 und 7 und dann spät frühstückt, also zwischen 9 und 10 oder ja, also eher so. Aber tatsächlich, wenn man trotz nicht Frühstück gut fokussieren kann, gute Kraft hat, fit ist im Kopf, spricht nichts dagegen, das zu skippen.
Mhm.
Also das ist so, manches kippen tatsächlich das Frühstück und manches kippen Abendessen. Das ist individuell, muss man einfach für sich und im Kontext seiner Arbeit auch rausfinden, was sich besser anfühlt tatsächlich. Also ich würde da keine Präferenz diktieren wollen. Das ist wirklich, es gibt Menschen, die können super durcharbeiten ohne Frühstück bis um 12 oder 1 und sind wirklich fit. Mhm. Wenn ich aber morgens da sitze und müde bin und ab 10 fängt es an im Bauch zu krummeln und ich werde dadurch unkonzentriert, dann macht es keinen Sinn.
Okay.
Mhm. Ja. Aber 16-8 oder beziehungsweise ich bin eher auf 14-10. Intervallfasten ist natürlich super.
Okay. Die Eva fragt, hättest du ein paar Tipps, was man Kindern nach Ayurveda geben kann?
Ja, da bin ich leider gar nicht der Experte. Überhaupt nicht. Das Problem mit Kindern ist, dass die, Ayurveda lebt ja von den Gewürzen, ne? Und dass die tatsächlich die Kinder mit dieser Art von Gewürzen eher Mühe haben. Und daran scheitert es oft. Also wenn man Kinder tatsächlich relativ früh ranführen kann und man muss jetzt nicht Curries machen für die Kinder, aber da, Gewürze sind ein wichtiger Bestandteil. Dann ist es tatsächlich schwierig, dass man die, also man kann die Kinder tatsächlich in den Tagesrhythmus oder in eine gute Chronobiologie bringen, aber so die ganz typischen ayurvedischen Gerichte sind eher schwierig. Aber was man natürlich machen kann und was immer ayurvedisch ist, dass man Kindern maximal gute, hochwertige Nahrung gibt. Ne? Mhm. Also dass man nicht irgendwas, irgendein Fast Food oder irgendwas oder ein Convenient Food, sondern dass man Kinder tatsächlich in unserem, ich sag mal, mitteleuropäischen Kontext Nahrung gibt. Das kann auch mal Pasta sein oder irgendwas, aber einfach hochwertig. Das ist auch ayurvedisch, ne?
Mhm. Und hochwertig heißt dann frisch.
Bioware, wenig Gift, frisch gekocht, einfach hochwertige Lebensmittel, auch hochwertiges Öl. Also im Restaurant geht's einfach nicht, dass man ein Olivenöl extra virgin super kalt gepresst verwenden kann, weil es ist einfach zu teuer, ne? Mhm. Aber in seiner eigenen Küche kann man das, ne? Mhm. Und wenn Kinder hochwertige Nahrung kriegen, also Biogemüse und einfach prana reiche Lebensmittel, also die wirklich viel Lebensenergie spenden, werden die relativ bald merken, dass die Sachen, die sie auswärts essen, eher nicht so spannend sind. Ne?
Kannst du denn das Konzept von Prana noch mal ein bisschen erläutern?
Die Lebensenergie. Also bei uns ist es ja so, dass wir auch sagen Ojas. Ojas ist diese komplette Vitalität, die am Ende der Nahrungskette, der Stoffwechsel der Nahrung endet im Prinzip mit einer Essenz, die nennt sich Ojas, und das ist die eigentliche Essenz der Langlebigkeit, der Vitalität, der Ausstrahlung. Und das funktioniert, also man kriegt relativ gut Ojas in sein System, wenn die Nahrung tatsächlich hochwertig ist.
Mhm.
Also gute Öle, gutes Gemüse, gute Milchprodukte. Also wenn man Milchprodukte verwendet, dann wirklich idealerweise von Bauern oder Rohmilch. Und immer auf jeden Fall mindestens Biomilch und vielleicht nur pasteurisiert und schon gar nicht mehr homogenisiert und auf gar keinen Fall Haarmilch oder solche Dinge, ne? Oder Billigkäse, all diese Dinge, wenn die weg sind im Kinderessen, dann hat das Kind schon mal extrem viel Prana, kriegt es mit. Ne? Und Prana ist diese essentielle Lebensenergie, die wir brauchen, um gesund alt zu werden. Ne?
Mhm.
Also ich bin ja schon Fan von, ich würde gerne 100 Jahre alt werden.
Ja, das ist nett. Gesund nämlich.
Ja.
Der Fabian fragt, ist Ayurveda grundsätzlich vegetarisch?
Nein, Ayurveda hat ein sehr, sehr großes Fleischkapitel, weil die tatsächlich Fleisch verwendet haben, auch in der Therapie. Also sie haben Fleisch für Medizin verwendet, sie haben in den ganz alten Texten stehen Rezepte für diese Fleischbrühen, also Bone Broth, wie es bei uns heißt. Und diese also Bone Broth oder überhaupt Fleisch wird beschrieben, aber nicht als Mahlzeit, die man täglich nimmt.
Mhm.
Ja, und dann wird natürlich auch beschrieben, was für ein Tier, also Fleisch von Tieren, die vom Menschen gefüttert wurden, würde man nicht nehmen, sondern einfach Fleisch von Tieren, die wild leben konnten. Also bei uns wäre jetzt das Wild oder Wildfang, Fisch, also Fisch, das nicht in der Zucht, sondern wild gefangen wird, oder eben Wild oder auch Geflügel, also Hühner sollten zum Beispiel, wird genau beschrieben, die sollten noch fliegen können, zumindest kurze Strecken sollten.
Okay.
Sollten ihr Futter selber picken, also die Körner selber picken.
Ja.
Und das ist dann ein ayurvedisches Huhn.
Okay.
Aber was natürlich aus einem Mastbetrieb kommt, no way.
Ja.
Ja, also von dem her, man kann Ayurveda vegetarisch machen, aber es ist nicht eine rein vegetarische Lehre, aber natürlich das, was wir heute an Fleischprodukten kriegen, ist eigentlich, hat mit Ayurveda nichts mehr zu tun, weil eben die Qualität minderwertig ist. Ne? Und da kann kein Prana entstehen und kein Ojas. Und Ojas ist, das ist so, ja, wenn ich viel Verdauungskraft habe, habe ich dann auch viel Ojas und viel Vitalität und viel Immunkraft und Langlebigkeit. Und darum geht's.
Magst du uns nur einen Tipp mitgeben, was so aus deiner Sicht das Wichtigste ist, was jeder von uns ab morgen machen kann, wo ein richtiger Gewinn ist für unsere Gesundheit und unser Wohlbefinden?
So oft wie möglich selber kochen. Und aber nichts Kompliziertes, also nichts, wo man denkt, oh Gott, nee, ich will nicht ständig am Herd stehen. Nee, was ganz Unkompliziertes, unkomplizierte Gerichte. Eintöpfe, die man wirklich, man schmeißt alles in einen Topf und es vermischt sich perfekt und macht ein paar gute Gewürze dran. Und man hat einfach eine Freude danach, ne? Und nicht 5 Gänge und dann dieses Söschen noch und dort was, braucht's nicht.
Ja. Yeah.
Also wenn man sagt, ab morgen könnte man mit so kleinen Dingen beginnen. Mhm. Einfache Mahlzeiten, Simplicity, 30 Minuten maximal. Okay. Und dann genießen. Und natürlich, mein Thema ist schon im Rhythmus der Natur. Also wenn man es hinkriegt, falls man das noch nicht kann, dass man die Mittagsmahlzeit ein bisschen größer macht und die Abendmahlzeit ein bisschen kleiner. Mhm. Und wenn es nicht geht, beide gleich groß vielleicht. Mhm. Aber auf gar keinen Fall mittags fast nichts essen und abends ganz viel. Das ist ein absoluter Killer.
Okay.
Killer ist das ein gruseliges Wort. Es ist kein Killer, aber es ist tatsächlich was unsere Gesundheit beeinträchtigt. Ne?
Mhm. Ich würde nur eine letzte Frage nehmen von Fabian. Erstmal sagt er spannend, danke Daniela. Aktuell gibt es einen Trend, rohe Leber zu essen, rohe Milch zu trinken. Wie siehst du das?
Den rohe Leber-Trend, den habe ich noch nicht erforscht. Von dem habe ich schon gehört, da kann ich nichts dazu sagen. Rohe Milch, also Ayurveda verwendet Rohmilch, aber kocht die. Ja, also wirklich rohe Milch, direkt aus der Kuh. Aber sie wird gekocht und dann gleich getrunken. Also im Gegensatz zur industriellen Milch, die gekocht wird und dann zurück ins Tetra-Pack oder dann ins Tetra-Pack und dann auf die Reise geht und dann im Supermarkt geht. Und dann nochmal gekocht wird, eventuell je nachdem, was man damit macht. Das ist nicht das Thema, sondern wenn, rohe Milch ist absolut heiß Standard, aber es wird gekocht und dann direkt getrunken. Wobei in den Texten tatsächlich steht, eine Milch, die man direkt aus dem Euter der Kuh nimmt, kann man auch direkt trinken. Aber die Chance haben wir nicht so oft, seitdem man lebt neben Bauern. Oder neben der Kuh.
Ja.
Das rohe Leber-Thema, sorry, kann ich leider im Moment nichts dazu sagen. Ich gehe mal davon aus, dass Ayurveda ist immer für Kochen und nicht für roh. Dass es da ein paar Grenzen gibt, wo es nicht passt. Aber ich habe es jetzt ein paar Mal gehört und ich werde es irgendwann mal mir das anschauen.
Ja, super. Daniela, dann sind wir jetzt schon am Ende unserer Stunde. Ganz, ganz vielen Dank, dass du dein Wissen mit uns geteilt hast und für deine Zeit. Vielen Dank.
Sehr gerne.
Komm in deine Kraft ist unser Herzenskurs, den unser Lehrerteam gemeinsam entwickelt hat und der durch seine nahe Begleitung die besten Ergebnisse bringt. Unsere bisherigen Teilnehmerinnen konnten mit diesem Programm unterschiedlichste Probleme lösen, wie zum Beispiel Verdauungs- und Hautprobleme, Heißhungerattacken, Binge-Eating, Winterblues, Gewichtsprobleme, medizinische Themen, Gereiztheit im Alltag und vieles mehr. Das Ziel von Komm in deine Kraft ist, dass du Ayurveda nicht nur theoretisch lernst, sondern es auch sinnvoll und für dich passend im eigenen Leben anwenden kannst. Als Teilnehmerin erhältst du neben den Lerninhalten individuelle 1:1 Beratungen und wirst wöchentlich begleitet. Wenn du einen Weg suchst, der mehr ist als behandelt werden oder theoretisches Wissen lernen Wenn du deine Gesundheit, deine Energie im Alltag, deine Lebensfreude wieder selbst in die Hand nehmen möchtest und deine innere Stimme reaktivieren, dann bist du hier richtig. Komm in deine Kraft ist ab Donnerstag, 28. November buchbar und bis 29. November, also für 2 Tage mit einem spannenden Rabatt von 400 Euro für Frühbucher. Alle Infos dazu findest du auf unserer Website unter jadeflower.academy/komm in deine Kraft.